Einer für alle, alle für einen. So in etwa lautet das Versprechen, das sich die NATO-Verbündeten gegeben haben. Für den Ernstfall. Wie viel ist ihnen das tatsächlich wert? Der Bundesnachrichtendienst, BND, und die Bundeswehr waren so deutlich wie selten. Russland bereite sich auf einen Krieg mit Europa vor. In dieser FKM-Folge geht es um geheime Lageberichte. Um die Frage, wie groß ist die Gefahr eines russischen Angriffs auf NATO-Territorium tatsächlich und wie gut ist die NATO darauf vorbereitet? Das besprechen wir mit Florian Flade vom Rechercheverbund von WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung. Er recherchiert seit Jahren in der Welt der Geheimdienste. Hallo Florian.
Hallo Viktoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 4. April.
Carsten Breuer, herzlich willkommen.
Schönen guten Abend. Hallo, Herr Breuer.
Ja, am 19. März in der Sendung Maischberger in der ARD, da war der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, zu Gast. Der saß neben ihr in seiner Ausgehuniform, nennt man das bei der Bundeswehr. Also nicht in Flecktarn, sondern in diesen schickeren Uniformen mit den Abzeichen auf der Brust und den goldenen Sternen auf den Schulterklappen.
Und also Generalinspekteur der Bundeswehr, das ist der höchste Rang, den man haben kann bei der Bundeswehr, ne?
Das ist der ranghöchste Soldat dieses Landes, ja. Und der wurde von Sandra Maischberger befragt.
Es gibt viele, die sich hier fragen, Herr Breuer, ob Russland uns angreifen würde.
Und der Mann ist eigentlich nicht derjenige, der immer mit so besonderer Dramatik auftritt oder ja, besonders drastische Worte wählt, wenn er was beschreibt und auch nicht bekannt ist für Panikmache oder irgendwie Kriegstreiberei. Und deswegen war es schon erstaunlich, wie deutlich, wie durchaus in dramatischen Worten er beschrieben hat, was da möglicherweise droht in Zukunft.
Also wir haben eine aktuelle Bedrohung. Russland begreift Krieg nicht so, wie wir ihn denken. Wir denken ja mehr in Boxen. Wir denken über Frieden, wir denken über Krise und wir denken Krieg. Und teilen das auch so für uns auf. Sortieren es so, dass wir es lösen können. Das macht Russland nicht.
Er hat gesagt, wir können da nicht durchatmen und es gehe Russland eben nicht nur um die Ukraine.
Sondern Russland sieht Krieg als Kontinuum an.
Und er hat dann noch gesagt, Russland bereite sich auf einen großen Krieg vor und Russland rüste weiter auf. Dafür gäbe es genug Hinweise, genug Indizien, dass das so ist. Und darauf müsse man sich vorbereiten.
Die Beendigung des Ukraine-Krieges, so sehr wir sie uns alle wünschen und so sehr auch jeder daran arbeitet und arbeiten muss, sie wird nicht dazu führen, dass wir wieder Frieden auf dem europäischen Kontinent haben, sondern wir müssen uns anders aufstellen und müssen genau auf diese Bedrohung aus Russland dann auch achten.
Dass Russland aufrüstet und auch, dass Russland kriegstüchtiger werden will, vielleicht sogar noch andere Länder angreifen könnte, das hören wir jetzt schon eine ganze Weile, eigentlich schon seit dem Februar 2022. Was an dem, was Carsten Breuer, der Generalinspekteur der Bundeswehr, da gesagt hat, ist denn jetzt eigentlich neu?
Manche würden ja denken, der Krieg in der Ukraine, da ist Russland so beschäftigt, so gebunden mit seinem Militär, dass da gar nichts anderes mehr möglich wäre, kein weiterer Angriff auf ein anderes Land oder so etwas. Aber die Einschätzung hat sich geändert. Ich glaube tatsächlich, dass das eine verschärfte Lage mittlerweile ist, von der die Bundeswehr und auch der Bundesnachrichtendienst, der BND, der Deutsche Auslandsgeheimdienst, ausgehen. Das ist eine neue Bewertung, die es da seit einiger Zeit gibt.
In Brüssel bin ich nun mit General Markus Laubenthal verbunden.
Es ist auf jeden Fall neu, dass immer öfter hochrangige Militärs, so wie er oder in dem ARD-Special kurz davor, General Laubenthal.
Den Stabschef im militärstrategischen Hauptquartier der NATO. Wie sehr bereitet sich Putin auf einen Krieg vor, der sich nach der Ukraine auch gegen ein weiteres europäisches Land richten kann?
Man muss Russland sehr ernst nehmen. Man muss auch davon ausgehen, und dazu liegen viele begründete Annahmen vor, dass Russland sich damit nicht zufrieden geben wird, sondern durchaus versuchen wird, die NATO weiter zu schwächen. Und
das ist, glaube ich, eine koordinierte Aktion, könnte man sagen. Also das ist gewollt, dass die in die Öffentlichkeit gehen und das so beschreiben. Die Lagebewertung hat sich nochmal verschärft in den letzten Monaten.
Was genau ist denn eigentlich diese Lagebewertung, um die es jetzt geht?
Ja, also ich hatte vor ein paar Wochen ein Papier bekommen, eine Lageeinschätzung, eine gemeinsame Bewertung von Bundeswehr und BND zur Situation, wie bedrohlich ist das jetzt, was da in Russland passiert und wie sieht es eigentlich aus an der Ostgrenze, also an der Grenze zu Russland, an der sogenannten Ostflanke der NATO. Und der BND hat auch den Auftrag, militärische Dinge zu bewerten. Im BND arbeiten auch viele Soldaten, die sind dann teilweise dahin ausgeliehen sozusagen, die arbeiten dort, man nennt das Zeitverwender. Das heißt, da ist schon einige Expertise in diesem Bereich und da hat man sich zusammengetan und hat sich das angeguckt. Also diese Lagebewertung ist vor allem bezogen auf die Frage, kann Russland denn überhaupt einen Krieg gegen die NATO führen? Also wie sieht es eigentlich aus mit Personal, Material? Ist das Land finanziell in der Lage, überhaupt aufzurüsten? Was passiert da? Gerade auch immer mit Bezug, dass es eben noch diesen Krieg in der Ukraine gibt. Und da wird zum Beispiel gesprochen, dass Russland, dass das Putin-Regime alles daran setzt, militärisch so aufzurüsten, dass man bis Ende dieses Jahrzehnts, also Ende der Dekade, in der Lage sein wird, einen, Zitat, großmaßstäblichen konventionellen Krieg zu führen, auch gegen die NATO. Das heißt, dass da jetzt gerade mehr Waffen, mehr Munition produziert wird, als sie eigentlich in der Ukraine brauchen, dass diese Dinge eingelagert werden, das Aufwachsen des Militärs stattfindet auf 1,5 Millionen Soldaten bis 2026, dass man durchaus in der Lage ist, eine Armee aufzustellen, die in der Lage wäre, gegen die NATO zu kämpfen. Das ist das Fazit dieses Papiers.
Vielleicht müssen wir an dieser Stelle dann auch nochmal diesen Artikel 5, den oft zitierten vom Nordatlantikvertrag, noch einmal kurz thematisieren. Denn genau das ist ja dieses Prinzip sozusagen einer für alle, alle für einen.
Genau.
Was würde das denn eigentlich bedeuten in diesem Fall?
Das würde bedeuten, nehmen wir das Szenario, Russland würde zum Beispiel ein Land im Baltikum, also Estland, Lettland oder Litauen, angreifen, dass, wenn dieser Artikel 5 ausgerufen wird, dass die anderen Mitgliedstaaten zur Hilfe eilen müssten. Und zwar militärisch. Und dass man dann zum Beispiel Lettland oder Estland dabei unterstützt, sich gegen Russland zu verteidigen, zu wehren. Bei der Frage, ob Putin denn auch wirklich einen Angriff gegen die NATO will oder einkalkuliert, da kommen die Fachleute von BND und Bundeswehr zu dem Schluss, dass Russland unter Wladimir Putin eben auch bereit ist, seine imperialistischen Ziele militärisch mit Gewalt umzusetzen. Und was ist die Motivation dahinter? Die Motivation ist das Weltbild von Wladimir Putin. Und dazu gehört eben auch, dass Russland als eine Großmacht, als eine Weltmacht existieren soll, die sich ihre alte Einflusszone wieder zurückholt. Und das ist in dem Fall die verloren gegangenen Gebiete der Sowjetunion. Das heißt nicht unbedingt, dass die Teil Russlands werden müssen, aber zumindest, dass sie Einflusszonen bleiben, in denen zum Beispiel Regierungen existieren, die quasi Marionettenregierungen sind. Und dazu gehören eben auch diese ehemaligen Sowjetrepubliken im Baltikum. Und man sieht es auch zum Beispiel jetzt in der ganzen Diskussion um Waffenstillstand und Frieden in der Ukraine. Und das Grundproblem aus Sicht des Kreml ist, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist. Der soll nicht souverän sein und er soll auch nicht westlich beeinflusst sein. Darum geht es eigentlich.
Kommen wir nochmal zurück zu diesem sogenannten Bündnisfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrags. Welche Rolle dürfte ein solcher Bündnisfall jetzt spielen in den Plänen von Putin, nach dem, was die Geheimdienste wissen?
Ja, also es ist wohl so, dass dem BND Informationen vorliegen, dass bei russischen Militärs, bei ranghohen Militärs, darüber diskutiert wird, ob dieser Artikel denn überhaupt greifen würde. Und das ist das wahrscheinlichere Szenario, das erzählen mir auch Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass es eben nicht so ist, dass da jetzt Raketen fliegen auf Berlin, Paris oder London, sondern dass man es eben an einer Stelle versucht, um einfach mal auszutesten, wann greift dieser Artikel 5? Und vielleicht ist es sogar gar nicht im Baltikum, vielleicht ist das auch gar nicht ein Teil von Estland, wo es ja russischstämmige, russischsprachige Bevölkerungsanteile gibt dort, sondern vielleicht ist es ganz woanders. Vielleicht ist es zum Beispiel auf irgendeiner unbewohnten Insel im hohen Norden bei Spitzbergen irgendwo. in der Nähe von Svalbard zum Beispiel, einer norwegischen Insel, ganz weit im hohen Norden. Und dass man es dort vielleicht tut und da eine Flagge hisst, irgendwie militärisch dort etwas besetzt, um mal zu schauen, was passiert dann eigentlich? Wird die NATO deshalb einen Krieg mit Russland beginnen, wegen irgendwie ein paar unbewohnten Inseln im Norden und das dann sozusagen Step by Step dieser Artikel 5 getestet werden könnte?
Wenn wir jetzt nochmal so insgesamt darauf schauen, auf diese möglichen Pläne Russlands, mehr Krieg zu führen, vielleicht die NATO anzugreifen, woran machen denn der Bundesnachrichtendienst und die Bundeswehr das fest, was sie jetzt auch aufgeschrieben haben in ihrem Bericht?
Das ist ein Sammelsurium an Möglichkeiten, Sensoren, Quellen. Also man schaut natürlich, was passiert da wirtschaftlich. Und man schaut da auch nicht einfach nur, was in der Zeitung steht oder was irgendjemand behauptet, sondern man versucht das dann schon zu verifizieren. Also wenn sie sagen, sie produzieren so und so viele Panzer, stimmt das eigentlich? Man kann mit Satelliten schauen, werden wirklich so viele Panzer produziert? Stehen die am Ende da auf dem Parkplatz dieser Fabrik?
Wir sehen zusätzlich Rüstungsgüter, die in Depots mit hineingehen. Wir sehen die personelle Aufrüstung oder das Anwachsen der russischen Armee.
Man kann andere nachrichtendienstliche Quellen, man kann Telefone abhören. Man kann Internetüberwachung findet da statt, menschliche Quellen. Man kann das alles zusammenführen und so wurde mir das berichtet, so wird das auch gemacht. Dann rechnet man sehr viel, dann schaut man, was ist Propaganda, was ist aufgeblasen und was bleibt dann am Ende wirklich übrig und was sieht man? Und man sieht offensichtlich eine Aufrüstung.
Das ist schon sehr deutlich. Und wenn dann dazu noch die Intention kommt, und die können wir aus verschiedenen Äußerungen von Putin, haben wir sie gehört, aber auch von Medvedev oder auch von Kirill, die sehr deutlich auf die westlichen Gesellschaften mit abzielen.
Man tauscht sich natürlich auch aus mit anderen Staaten, anderen Geheimdiensten, aber wir haben uns auch andere Berichte durchgelesen aus Litauen, aus Finnland, aus Dänemark. Die kommen alle zu demselben Fazit.
Wie weit ist denn Russland in Sachen militärischer Aufrüstung jetzt aktuell nach Einschätzung der Geheimdienste?
Im Moment ist es so, der Krieg in der Ukraine kostet wahnsinnig viele Menschenleben, auch auf russischer Seite. Da sterben sehr, sehr viele Soldaten, sehr viele werden verwundet. Wahnsinnig viel Kriegsgerät geht verloren, wird verbraucht, verschossen, wird zerstört. Die russischen Streitkräfte sind dort gebunden. Und auch in den Analysen von BND und Bundeswehr wird beschrieben, dass große Teile zum Beispiel der Westbezirke Russlands, also direkt an der Grenze zum Beispiel zum Baltikum, dass große Teile der drei Viertel sogar dieser Kräfte dort, dass die mittlerweile in der Ukraine sind und dort kämpfen und dort gebunden sind, sagt man militärisch. Aber es wird eben aufgerüstet und in Russland ist die Kriegswirtschaft ausgerufen worden. Kriegswirtschaft bedeutet, also wenn man sich das mal bildlich vorstellt, dass nahezu alles, was irgendwie ein Betrieb ist, irgendwie Industrie, primär für Rüstung und für das Militär arbeiten muss und dem zuarbeitet. Und das schlägt sich dann auch in den Zahlen wieder. Also wenn man sich mal anschaut, Russland gibt jetzt im Jahr 2025 ungefähr 120 Milliarden Euro, 6% seines Bruttoinlandsprodukts, aus für Rüstung. Das ist der größte Militärhaushalt seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und das ist viermal mehr als im Jahr 2021, also kurz bevor der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Das Wirtschaftswachstum, das es gibt in Russland, nicht besonders viel, aber das gibt es, alleine davon sind 40% gehen auf Rüstung zurück. Das heißt, dort laufen die Fabriken auf Hochtouren und sie produzieren. Sie produzieren Panzer, sie produzieren Munition. Das bedeutet Kriegswirtschaft. Und deswegen ist Russland nicht nur in der Lage zu ersetzen, was in der Ukraine verloren geht, sondern eben sogar aufzurüsten und eben einzulagern. Man sieht eine massive Aufrüstung, man sieht eine Aufrüstung so, dass die Kasernen beispielsweise in den Westbezirken, also in den Grenzregionen zum Baltikum, dass das innerhalb kürzer Zeit wieder voll sein wird, die Waffenlager, die Kasernen. Das heißt, im Fazit, die Soldaten in der Ukraine, die russischen Soldaten dort jetzt, die könnten ihr Gerät einfach stehen lassen und dann gehen sie zurück und die Kasernen sind wieder voller Waffen. Und auch davor warnen noch Vertreter der Bundeswehr. Warum sollte man denn einlagern, wenn man es denn eigentlich braucht? Und da ist das Fazit, weil man sich eben vorbereitet auf weitere militärische Auseinandersetzungen.
Laut aktueller Schätzungen sind 100.000, vielleicht sogar 200.000 russische Soldaten im Krieg gegen die Ukraine gefallen. Fehlen Russland dann Soldaten für einen möglichen weiteren Konflikt, auch noch in mehreren Jahren, wenn der Ukraine-Krieg in der Zwischenzeit noch weitergehen sollte?
Also es ist ja so, dass in Russland bislang vor allem Freiwillige rekrutiert wurden. Und ja, es wurde auch in Gefängnissen zum Beispiel rekrutiert, auch Strafgefangene. Auch Menschen können zum Beispiel, wenn die verurteilt wurden, können die dann ihr Urteil quasi rückgängig machen, indem sie ihren Kriegsdienst antreten. Da gibt es ja ganz kreative Arten, die man sich in Russland überlegt hat, wie man Leute fürs Militär gewinnt. Aber was noch nicht stattgefunden hat, ist eine Generalmobilmachung. Die Generalmobilisierung, das heißt Zwang, dass wirklich Menschen ab dem 18. Lebensjahr, Männer, eingezogen werden für den Krieg. Das hat noch nicht stattgefunden. Russland hat ein riesiges Mobilisierungspotenzial. Das ist gigantisch, das geht an die 20 Millionen Menschen, die da potenziell rekrutiert werden könnten. Wladimir Putin hat diese Woche per Dekret erlassen, dass 160.000 in den nächsten Wochen rekrutiert werden sollen. Die Frage ist, werden diese Leute dann jetzt in die Ukraine geschickt oder passiert was anderes mit denen? Die müssen ja auch dann ausgebildet, trainiert werden, ausgestattet werden. Es gibt ein gewaltiges Potenzial. Die Frage ist, wie weit ist der Kreml bereit zu gehen? Bislang hat man davor zurückgeschreckt, weil man, glaube ich, so ein bisschen austesten wollte in der russischen Bevölkerung, wie weit kann man eigentlich gehen. Und es sind ja auch noch nicht Menschen zum Beispiel in den Großstädten, also Moskau, St. Petersburg, da wurde noch nicht viel rekrutiert. Die Leute kommen oft aus ländlichen Gegenden, aus Gegenden weit entfernt von der Ukraine, aus zentralasiatischen Regionen Russlands. Da ist noch Potenzial, da ist noch Luft nach oben, wenn man so möchte, ja.
Wie schätzt du das denn ein? Also ist die russische Bevölkerung nicht vielleicht kriegsmüde? Würden die das überhaupt mitmachen, so eine Generalmobilmachung? Gäbe es da Rückhalt?
Ja, das ist die große Frage. Und Menschen, die sich viel besser mit Russland auskennen als ich, sagen natürlich, wenn das passieren würde, würde es wahrscheinlich auch Menschen geben, die das Land versuchen zu verlassen, die dann fliehen würden, weil sie da nicht eingezogen werden wollen und nicht in den Krieg wollen, vor allem nicht in diese Art, wie Russland Krieg führt, also wo Menschenleben eigentlich keine Rolle spielen, wo wahnsinnig viele Soldaten geopfert werden für wenige Kilometer an der Front und so. Also das würden wahrscheinlich viele nicht mitmachen. Aber man muss auch sehen, in der Bevölkerung, die Propaganda des Kreml, dieses Regimes, die seit über 20 Jahren, oder Putin regiert ja seit 25 Jahren, dort existiert, die verfängt schon. Also wenn man Interviews sieht, da haben Kollegen der BBC zum Beispiel, haben rund um die Jahreswende mal auf der Straße in Moskau Leute befragt. Das ist schon interessant, wie die dann antworten. Da sagen Leute, ja natürlich, irgendwie soll der Krieg in der Ukraine oder die Spezialoperation, wie sie sie nennen, soll enden, aber wir sollen auch gewinnen. Also sie soll enden, indem wir gewinnen. Oder sie sagen, ja, natürlich bin ich dafür, dass der Krieg aufhört, aber das muss dann Putin entscheiden. Putin wird das schon wissen, wann. Da gibt es so eine Art Ergebenheit, auch so eine Hilflosigkeit in der Bevölkerung. Und ich glaube tatsächlich, bei manchen verfängt auch diese Propaganda, dass diese Konfrontation mehr ist als die Ukraine. Dann auch so Narrative wie, wir müssen Russen, die irgendwo im Baltikum leben, denen müssen wir helfen, die müssen wir retten, denen droht Diskriminierung, Unterdrückung. Auch sowas kann verfangen. Und auch diese permanente Angst, die russische Propaganda ja auch macht vor der NATO. Die NATO umkreist uns, es drohen uns irgendwelche Angriffe. Die NATO plant, in der Ukraine Atomwaffen zu stationieren. All diese Dinge, das verfängt schon bei Leuten. Also ich glaube, da ist auch das Freiwilligenpotenzial ist auch immer noch nicht ausgeschöpft.
Wenn man das so hört, das klingt ja wirklich sehr bedrohlich, dieses Szenario. Wie gut ist die NATO denn überhaupt vorbereitet auf ein solches Angriffsszenario durch Russland und auf einen möglichen Bündnisfall?
Also es ist ja so, dass in dem Militärbündnis man sich eigentlich permanent darauf vorbereitet. Deswegen gibt es Übungen, deswegen schaut man sich das an. Die Frage, könnte man jetzt einen Angriff Russlands abwehren? Die, glaube ich, würden die meisten beantworten mit ja, das geht. Weil das russische Militär jetzt in dieser Aufrüstungsphase ist. Aber ja, sie sind geschwächt, sie sind gebunden in der Ukraine. Vieles hat nicht funktioniert in der Ukraine. Die müssen auch erstmal ihre Erfahrungen machen und dann sich anpassen, auch Material und wie auch immer. Und ja, die NATO ist auch in einigen Teilen gestärkt tatsächlich. Also in Europa zumindest, der europäische Teil der NATO.
Schon seit Jahren hat sich Schweden dem westlichen Bündnis angenähert, hat an Manövern teilgenommen. Doch erst der Angriff Russlands auf die Ukraine hat im Land für einen Kurswechsel gesorgt. Hin zu einer NATO-Mitgliedschaft gemeinsam mit Finnland. Die Luftwaffe verfügt über mehr als 90 Kampfflugzeuge vom Typ JAS Gripen. Sie sollen zur Überwachung des Luftraums über der Ostsee eingesetzt werden und zur Abschreckung. Was Schweden aber vor allem mitbringt, ist seine Lage im Ostseeraum.
Die NATO hat neue europäische Mitglieder. Finnland und Schweden sind jetzt Mitglied der NATO. Mit fähigen, teilweise auch sehr gut ausgestatteten Militärs, mit fähigen Geheimdiensten, mit viel Erfahrung auch, weil sie, wie zum Beispiel Finnland, eine Grenze mit Russland haben. Da hat sich einiges getan, aber es gibt natürlich ein großes Problem und das schwebt gerade über allem.
During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first.
Das ist die Angst, dass die Amerikaner sich abkehren von der NATO und dass auf die Amerikaner nicht mehr so viel Verlass ist. Und dass unter der Trump-Administration die Prioritäten andere sind und die Amerikaner dann vielleicht auch nicht mehr zur Hilfe eilen würden, wenn was in Europa passiert, zum Beispiel ein Angriff auf das Baltikum oder sowas. Und man hat das auch, mittlerweile gibt es dafür Indizien, dass das so ist. Also die Washington Post hat letztens über ein Papier berichtet aus dem Pentagon und da wird klar vorgegeben, wie die Prioritäten in Zukunft sind. Und da ist der Fokus der Indo-Pazifik und der Fokus ist China und die Situation in Taiwan. Dass die Amerikaner sich eher um die Verteidigung von Taiwan kümmern würden, als in einen weiteren Konflikt in Europa irgendwie einzugreifen. Das ist alles sehr beunruhigend, weil man sich dann natürlich in der NATO, in der Rest-NATO sozusagen überlegen muss, ja, wie kriegen wir das hin? Und man ist in vielen Teilen halt total abhängig von den Amerikanern.
Zwischendurch stand sogar immer wieder im Raum, dass Donald Trump mit den USA die NATO ganz verlassen möchte. Das ist nicht nur deswegen beunruhigend, weil es dann um eine mögliche militärische Unterstützung geht, sondern tatsächlich ja auch um Informationen, richtig? Der deutsche Geheimdienst bekommt ja wahnsinnig viele Informationen von anderen Geheimdiensten, auch von den USA. Das wäre ja jetzt schon wichtig, oder?
Das ist extrem wichtig. Und wir haben uns das mal angeschaut, wir haben vor ein paar Wochen darüber berichtet, weil wir mal ein Papier bekommen haben, eine Auswertung, die das mal veranschaulicht hat. Und das ist schon total interessant und auch beängstigend wirklich, wenn man sich das anguckt, wie hoch der amerikanische Anteil ist, nur in diesem Bereich der militärischen Aufklärung in der NATO. Das heißt, Aufklärungsdrohnen, Spionageflugzeuge, die rumfliegen, Satelliten, Funkaufklärung, all diese Dinge, alles, was sozusagen hört und sieht, was macht denn der potenzielle Gegner? Also was macht Russland gerade? Wo werden Truppen hinverlegt? Das sind die Augen und Ohren der NATO sozusagen. Ja, wenn man sich das dann anguckt, diese Auswertung über diese Aufklärungstätigkeiten der NATO, also aller NATO-Mitgliedstaaten, die wir da vorliegen haben aus dem Jahr 2023, dann sieht man, der amerikanische Anteil an diesen Aufklärungsoperationen, Maßnahmen, der beträgt 76% und danach folgen dann Länder wie Großbritannien und Norwegen mit jeweils 6% und der deutsche Anteil an dieser Aufklärung, das ist gerade mal 1%. Aber von daher, wenn man sich das mal überlegt, wenn die Amerikaner sich da rausziehen würden, also gemäß dem Fall, sie würden jetzt ihre Aufklärungsdrohnen aus Europa, die Staaten aus Sizilien zum Beispiel, wenn die abziehen würden, weil sie sagen, sie brauchen sie im Indopazifik, sie brauchen sie für einen potenziellen Konflikt mit China, sie wollen Taiwan beschützen, was das dann bedeutet. Also man, glaube ich, kann das verkürzt sagen, man wäre in vielen Teilen taub und blind, wenn die Amerikaner da wirklich rausgehen würden.
Jetzt haben ja kürzlich die EU und auch Deutschland verkündet, viel mehr Geld in die eigene Verteidigung stecken zu wollen. Hunderte Milliarden sollen das sein. Und um die Wehrpflicht geht es jetzt auch wieder in Deutschland. Reicht das, um Russland etwas entgegensetzen zu können?
Also das Problem bei Abschreckung und wenn man keinen Krieg führen will, und ich glaube, das will eigentlich niemand. Niemand will einen Krieg führen. Wenn man das nicht möchte, dann muss man abschrecken können, weil es da ja offensichtlich einen Aggressor gibt. In dem Fall glaubt man ja, dass Russland imperialistische Bestrebungen hat und damit auch nicht aufhört. Da muss man abschrecken können. Und Abschreckung funktioniert nur dann, wenn dein Gegner, dein Gegenüber diese Abschreckung auch glaubt. Und deswegen muss man natürlich Dinge beschaffen und man muss Personal haben. Man muss Männer und Frauen haben, die diese Geräte bedienen, die Panzer fahren, Flugzeuge fliegen, die man einsetzen kann. Und man muss signalisieren, wir sind bereit, uns zu verteidigen und wir sind auch bereit, einen Krieg zu führen und auch zu gewinnen tatsächlich. Auch wenn das vielen abschreckt irgendwie oder viele unwohl ist, wenn man da so drüber redet. Aber das ist nun mal so und Wehrhaftigkeit. Ja, da geht's auch um Gerät. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die ganz klar gesagt haben, das wird am Ende in Eisen gemessen. Am Ende geht es darum, bin ich in der Lage, Truppen zu verlegen, um zum Beispiel ein Land im Baltikum verteidigen zu können. Und da muss man natürlich Geld in die Hand nehmen und da muss man auch gesellschaftlich Debatten drüber führen, was das bedeutet.
Wie sind denn in Deutschland eigentlich die Reaktionen auf diese intensiven Warnungen von Bundesnachrichtendienst und Bundeswehr? Wie reagiert da zum Beispiel die Politik drauf?
Ja, die Politik liest diese Berichte, nehme ich an, die Militärs schreiben, die Geheimdienste schreiben. Und dann muss man natürlich schauen. In Demokratien muss man Mehrheiten finden. Da muss man gesellschaftliche Debatten anstoßen und offen führen und nicht einfach von oben irgendwas anordnen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das gesellschaftlich auch getragen wird. Aber es gibt auch Politiker, wie zum Beispiel den linken Politiker Jan van Aken.
Man muss einfach mal sehen, dass Geheimdienst Information nicht gleich Fakten ist. Ganz großer Unterschied.
Die warnen vor einer Panikmache und Kriegstreiberei und auch davor, dass man jetzt nicht aufrüsten müsse, weil man hätte ja eigentlich schon genug in Verteidigung investiert, wenn man das mal zusammenrechnet, und eigentlich auch viel mehr als Russland. Und Russland könne ja auch gar nicht wirklich militärisch jetzt noch gefährlich werden. Aber es gibt auch andere Politiker, die haben da einen anderen Blick drauf und die schauen dann schon sehr in die Zukunft und sagen, perspektivisch muss man sich da anders aufstellen.
Wie schätzt du das ein? Warum warnen denn jetzt BND und Bundeswehr in so einem scharfen Ton?
Ich glaube, dass das auch mit einer Vorgeschichte zu tun hat, und zwar mit früheren Einschätzungen. Ich glaube, in dem Kontext muss man das sehen. Und da vor allem, da muss man gar nicht so weit zurück in der Geschichte, mit der Situation in Afghanistan, in Kabul im August 2021. Damals haben die Taliban die Macht an sich gerissen, haben Kabul eingenommen und die afghanische Regierung gestürzt.
Raus aus Afghanistan. 7 Evakuierungsflüge aus Kabul hat die Bundeswehr bisher abgeschlossen.
Und dann ist ja die NATO Hals über Kopf aus diesem Land raus. Und es wurde alles sehr chaotisch und ganz schlimme Szenen am Flughafen. Menschen gestorben und auch Deutschland hat mit Mühe und Not nur seine Leute evakuieren können.
Inwieweit hat der Bundesnachrichtendienst die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt? Warum lief die Rettung für Deutsch- und Ortskräfte vor den Taliban so spät an? Das parlamentarische Kontrollgremium für die Nachrichtendienste tagt am Vormittag und fordert Aufklärung.
Und damals hat man den BND sehr dafür kritisiert, weil es eine BND-Einschätzung gab, wenige Tage vorher. Und da hat eine Vertreterin des BND bei einer Krisenstabssitzung in Berlin gesagt, ja, das sei jetzt nicht so sehr wahrscheinlich, dass das jetzt in den nächsten Tagen passieren würde, dass die Taliban Kabul einnehmen. So ganz richtig ist das nicht, weil auch in dieser Krisenstabssitzung hat man schon auch andere Dinge gesagt. Aber ja, der BND wurde sozusagen als derjenige, der das nicht hat kommen sehen, dargestellt. Und dann gab es auch noch eine Situation, nämlich die Ukraine schlichtweg, also Februar 2022. Und auch da, so erzählen es auch andere europäische Geheimdienstvertreter, da waren zwei Länder wohl in Europa sehr skeptisch, ob Putin das wirklich machen würde im Vorfeld. Und das war einmal Frankreich und einmal Deutschland. Obwohl die Amerikaner sehr explizit gewarnt haben, sehr eindringlich gewarnt haben. Und ich glaube, das erklärt so ein bisschen, warum sie vielleicht jetzt sagen, lieber einmal zu viel und zu scharf warnen, als wieder die Zeichen der Zeit nicht zu erkennen.
Jetzt hast du schon mehrmals anklingen lassen, dass es vielleicht als Vorbereitung nicht reicht, Milliarden für die Rüstung auszugeben, sondern dass auch eine gesellschaftliche Debatte geführt werden müsste. Worüber müsste deiner Meinung nach mehr gesprochen werden in Deutschland?
Also es gehört ja auch nicht nur dazu, dass man Krieg führen kann oder ja kriegstüchtig zu sein, wenn man mit Militärs spricht in diesen Tagen, dann kommt ganz oft die Sorge, würden die Leute das dann auch tun? Also ist man denn dann auch verteidigungswillig, also wirklich kriegswillig und sein Leben aufs Spiel zu setzen und dann auch, sagen wir mal, nicht für Deutschland erstmal, ja, weil es ist relativ unwahrscheinlich, dass ein russischer Angriff direkt auf das Bundesgebiet stattfindet, sondern es geht dann eben um einen Bündnisfall. Und es geht dann eben um ein Stückchen von Estland oder eine norwegische Insel oder irgendwas anderes. Und da ist die Skepsis sehr groß, dass da eine große Bereitschaft in der Bevölkerung gibt. Und ich glaube, man muss diese Debatten führen, weil wir brauchen eine gesellschaftliche Resilienz. Man darf sich vor solchen Gedanken nicht verschließen, weil diese Fälle nicht mehr so unwahrscheinlich sind. Aber in anderen Ländern, in Skandinavien, da redet man offener darüber, was das eigentlich bedeutet.
Ich habe auch nicht den Eindruck, dass das wirklich viel diskutiert wird, zum Beispiel in der Kneipe oder bei der Familienfeier. Warum glaubst du, ist das nicht so in Deutschland?
Ja, wir sind natürlich eine pazifistische Gesellschaft. Das ist, glaube ich, einfach so. Wir sind eine Gesellschaft, wirkt alles sehr weit weg. Es ist paradox, weil die Bundeswehr war ja in Kriegseinsätzen. Die hat man nur nicht Krieg genannt. Also das waren dann Friedens- und Stabilisierungseinsätze in Afghanistan, in Mali. Da sind Soldaten gestorben. Und das ist paradox, weil dann hieß es, die Freiheit Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt. Um ehrlich zu sein, das war echt weit weg. Aber in diesem Szenario, um die es jetzt geht, da geht es um was ganz anderes. Da geht es wirklich um die territoriale Integrität Europas, um die Frage, wie wir hier leben wollen, um die Frage, wie die Europäische Union aussieht. Und dass das natürlich eine Rolle spielt, ob es eine freie Gesellschaft gibt in Lettland, Estland, Litauen oder nicht.
Florian, du befasst dich ja quasi täglich mit dieser aktuellen Bedrohung und diesen wirklich eindringlichen Warnungen. Wie schaffst du es eigentlich dabei, trotzdem keine Panik zu kriegen?
Panik, glaube ich, wäre komplett falsch. Ich glaube, wenn man sich damit eindringlicher beschäftigt, kann das auch sehr viele Ängste nehmen, weil man dadurch auch ein klareres Bild bekommt. Und ich finde auch, das ist ja sowieso unsere journalistische Sorgfaltspflicht, dass wir uns da jetzt nicht auf eine Sache versteifen und sagen, oh, da hat jetzt jemand was aufgeschrieben und genau so wird das jetzt stattfinden. Irgendwelche Prognosen und Lagebilder. Also natürlich lagen auch Sicherheitsbehörden und natürlich auch der BND in der Vergangenheit auch daneben. Aber ich glaube, anstatt jetzt panisch zu werden oder so, sollte man in Ruhe versuchen, mal zu überlegen, was heißt das jetzt für mich? Und was heißt das für mich als Person, was heißt das als Gesellschaft? Und dann ist natürlich die Politik jetzt gefragt, diese Debatte voranzutreiben und in die Gesellschaft zu tragen und den Leuten auch harte Realitäten zuzumuten. Die Frage von, was ist das Verhältnis Bürger-Staat? Was bedeutet Staat? Was bedeutet Verteidigungsfähigkeit und Willen? Was bedeutet Europa? Oder grob gesagt, was ist uns die Freiheit wert von Riga, Tallinn und Vilnius, wenn es drauf ankommt? Und geht man dann dafür in den Krieg? Das sind tatsächlich die Debatten, die wir, glaube ich, dringend führen müssen, vor denen die Politik sich aber in den letzten Jahren sehr gescheut hat, sie ernsthaft zu führen.
Florian, vielen Dank dir.
Gerne doch, bis bald.
Florian Flade zu den jüngsten Warnungen von BND und Bundeswehr. Mehr zu den Recherchen von ihm und seinen Kollegen vom Rechercheverbund von NDR, WDR und SZ verlinken wir euch in den Shownotes dieser Folge. Da findet ihr auch den Link zu unserem heutigen Podcast-Tipp Streitkräfte und Strategien von NDR Info. Da sprechen Anna Engelke und Stefan Niemann mit ARD-Reporterinnen und Reportern in der Ukraine, mit Militärhistorikern und Sicherheitsexpertinnen. Autorin und Autor der heutigen Folge sind Niklas Münch und Lisa Henschel. Produktion Jonas Teichmann, Konrad Winkler, Marie-Noel Zwieler und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns Montag wieder. Dann fragen wir, wie geht Versöhnung? 30 Jahre nach dem Krieg in Bosnien und Herzegowina besuchen einstige Gegner, Veteranen und Häftlinge gemeinsam ehemalige Folterlager und erzählen von ihren Erlebnissen. Eine vorsichtige Versöhnung von früheren Erzfeinden. Bis dann. Tschüss.